Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Eduard Gerloff von Lichtblick. Herzlich willkommen, Eduard.
Ja, moin.
Moin. So, heute wollen wir über Energie sprechen, aber noch besser, wie man gerade grüne Energie an den Kunden und die Kundin bringt. Bevor wir über Lichtblick sprechen werden, den, so wie ich verstanden habe, den Marktführer im Ökoenergiesegment, erzähl uns doch mal bitte kurz etwas über dich.
Ja, gerne. Ich bin Eduard, 39. Ich habe klassisch BWL studiert und habe dann meine berufliche Reise bei Axel Springer begonnen, hier in Hamburg. War da in Summe 9 Jahre in verschiedensten Funktionen, immer Marketing bezogen, immer Marketing und Vertriebsbezogen, immer den Endkonsumenten fokussierend. Zuletzt 3 Jahre in Berlin als Director Marketing für die Bild-Gruppe. Anschließend bin ich zu Comdirect Bank, gefühlt in den Norden Hamburgs, eigentlich ist es Schleswig-Holstein,
Quickborn,
genau. Und da auch für das Marketing verantwortlich, eine ganz, ganz spannende Reise für mich. Einerseits eine neue Industrie, neue Rahmenbedingungen, andere Produkte, andere Herausforderungen marketingseitig. Und vor allen Dingen auch kulturell ganz anderer Laden als Axel Springer. Und habe das eine ganze Zeit lang gemacht und bin heute, seit Mitte diesen Jahres, verantwortlich für das Marketing bei Lichtblick, der Lichtblick SE. Und ja, wie du schon gesagt hast, Ökostrompionier hier in Deutschland und auch der größte Anbieter von Ökostrom in unserem Land.
Wir werden darüber sprechen, wie Lichtblick das Marketing betreibt, wie ihr im Marketingmaschinenraum aufgestellt seid. Und mich interessiert auch so deine Perspektive, was es vielleicht für Gemeinsamkeiten gibt zwischen einer Direktbank und einem Energieversorger. Mhm. Wir hatten ja auch vor einiger Zeit auch schon jemanden, den Carsten von INBW, der uns auch schon Einblicke gegeben hat, wie die INBW aufgestellt ist. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr so einen richtigen Strom- und Gas-Special draus machen. Sag uns doch mal bitte, wie Lichtblick aufgestellt ist. So in meiner Wahrnehmung, ich freue mich, dass ich sehe Lichtblick wieder seit einiger Zeit.
Schön.
Das war ja so aus meiner Konsumentenperspektive der erste, der wirklich dieses Produkt Ökostrom damals wirklich glaubwürdig kommuniziert hat und angeboten hat. Und danach, in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, ist es dann ein bisschen ruhiger geworden, weil alle anderen nachgezogen sind, auch irgendwie Ökoprodukte hatten. Mhm. Und jetzt seid ihr wieder da. Aber vielleicht führst du uns mal so ein bisschen bei Lichtblick ein, was ihr anbietet und
genau.
So ein bisschen den Werbeblock machen.
Ja, okay, total gerne. Ich glaube, dein Eindruck trübt dich nicht so sehr. Also Lichtblick ist 1998 gestartet, in der Tat als Pionier für dieses Segment Ökostrom im Rahmen der Liberalisierung des Strommarktes. Mhm. Und ich glaube, da kamen 2 Punkte zusammen. Auf der einen Seite tatsächlich das Bewusstsein für Ökostrom, Ökoenergie, für die Verantwortung, die wir auch gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt haben. Und auf der anderen Seite sicherlich auch die Chance, ein differenzierendes Produkt auf den Markt zu bringen und das erfolgreich wirtschaftlich zu verkaufen. Und über die letzten 22 Jahre, ist da jetzt eine ganze Menge passiert. Neue Produkte wurden eingeführt, mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich sicherlich, was Innovationen einfach auch so mit sich bringen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Verkaufszahlen und die Kundenzahlen immer weiter gewachsen sind, stetig. Man muss aber auch kritisch betrachten, dass tatsächlich seit einigen Jahren vielleicht auch der Innovationsdruck ein bisschen nachgelassen hat. Auch bei dem Thema Digitalisierung, sie vielleicht jetzt nicht ganz vorne mit dabei waren. Und wir jetzt seit 12-18 Monaten da so einen riesen Ruck in der Organisation sehen. Ne? Mhm. Ich würde mal beschreiben, aufgrund von 2 Dynamiken, die da existieren. Das eine ist tatsächlich, was passiert draußen in der Gesellschaft, was passiert draußen beim Kunden. Ist ganz offensichtlich, dass Nachhaltigkeit und CO2-Fußabdruck, was bedeutet das für einen selber, viel mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt, und viel mehr zum Thema wurde, glücklicherweise. Und das bringt es natürlich dazu, dass viele neue Wettbewerber in den Markt drängen, bestehende Wettbewerber auch hier Produkte umstellen, was wiederum den Markt für Lichtblick herausfordernder macht. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch interne Dynamiken. Wir haben Ende letzten Jahres gehören wir zu Eneco. Eneco ist ein Ökostrom, Ökoenergieversorger aus den Niederlanden. Und auch da, was passiert dann organisatorisch? Veränderungen in der Geschäftsführung haben stattgefunden. Ja, wir haben viele neue Mitarbeiter an Bord, sicherlich auch ambitionierte Ziele formuliert. Und all diese Fragen und all diese Dynamiken führen gerade dazu, dass wir in den letzten 12 bis 18 Monaten uns die Frage gestellt haben, wo kommen wir eigentlich her mit dieser Marke, mit den Produkten, mit dem Unternehmen. Wer sind wir? Wo wollen wir hin? Und befinden uns gerade auf einer unfassbar spannenden Reise.
Mhm. Ja. Wie diese Reise, du hast sie ja so von Anfang an sehr schön beschrieben. Am Anfang wart ihr, so wie ich euch wahrgenommen habe, eine Produktcompany. Ne? Da habt ihr was reingebracht, was der Markt irgendwie so noch nicht kannte und hatte Ökostrom danach. Wart ihr auch, glaube ich, vertrieblich dann immer mehr aktiver. Ist das, wenn Strom hat ja allgemein, also Energie hat ja allgemein, so wie ich das verstehe, das Problem, dass eigentlich die Wechselbereitschaft im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht so super oft wahrgenommen wird. Also dieses Aktivierungsthema von Kunden, gerade wenn es nicht nur um den reinen Preis geht, sondern vielleicht auch eine Verantwortungskomponente da reinkommt, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach nur so wie mit einem Vergleichsportal und irgendwie einfach Kampagne getan ist. Ja. Was waren denn so die wesentlichen Stufen eures Transformationsprozesses so vielleicht in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren?
Erzähle ich gleich ganz gerne, aber vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, weil das sind so Zahlen, die ich jetzt in den letzten Wochen natürlich mir auch angeeignet habe und das finde ich super spannend. Mhm. Also wir haben in Deutschland 47 Millionen private Haushalte beziehen Strom mit einem Vertrag und circa 10% davon wechseln jährlich ihren Stromanbieter. Ja, also wir sprechen hier über eine Marktgröße, eine Marktveränderungsgröße pro Jahr von 4,5 Millionen. Mhm. Interessanterweise sind das dann nicht alles diejenigen, die gerade umziehen oder ein neues Haus bauen, sondern da passiert auch eine ganze Menge in seinem bestehenden Zuhause. Mhm. So, und natürlich ist es so, dass sich diesen Kuchen teilen sich ja die ganzen neuen Wettbewerber und auch die bestehenden Wettbewerber auf. Bei uns hat es tatsächlich vor 12 Monaten stark begonnen mit der Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Mhm. Wie verändert sich eigentlich hier gerade der Markt? Wir haben ja viele Jahre lang sehr erfolgreich das Ökostromsegment bearbeitet. Allerdings kann man vielleicht auch formulieren, das ist im Großen und Ganzen eine Ökostromnische. Ja, und ich glaube, dass diese Produkte in der Vergangenheit schon einen Differenzierungscharakter hatten und dass diese Differenzierung nach und nach verschwindet. Mhm. Und demzufolge war jetzt die Frage, was kommt eigentlich danach? Was passiert auch sozusagen als in dem Köpfen der Menschen? Welche Bedürfnisse existieren da? Und wir haben uns eigentlich dahin entwickelt zu sagen, wir wollen nicht nur das Thema Energie, ja, also mit Strom und mit Heizung und vielleicht auch E-Mobilität bedienen, sondern wollen den gesamten Lebensstil eines Konsumenten klimaneutral stellen. Also wirklich interessant ist, auch einer der Zahlen, mit denen ich mich jetzt beschäftigen durfte, ist die Erkenntnis, dass jeder von uns durchschnittlich in Deutschland 11,6 Tonnen CO2 im Jahr ausstößt. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Und wenn man jetzt auf Energie und Heizung, Strom und auch E-Mobilität guckt, kann man durch einen Ökostromanbieter circa ein Drittel davon reduzieren.
Okay.
Was schon eine super Hausnummer ist. Ja. Es bleibt aber noch ein gewaltiger Brocken übrig. Und dann ist die Frage, was passiert dann damit? Ja. So, und wir nehmen uns einfach zur Aufgabe zu sagen, wir arbeiten daran, in der Zukunft auch die restlich verbleibenden Tonnen CO2 zu reduzieren, zu kompensieren, um tatsächlich ein ganzheitliches klimaneutrales Leben zur Verfügung zu stellen.
Ja. Und das macht ihr dann wie? Durch Offset-Produkte oder durch Mobilität, also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich finde das ja schon mal beachtlich, dass bereits ein Drittel durch die Energie, also durch die Umstellung auf regenerative Energie irgendwie zustande kommt. Wie könnt ihr mir dabei helfen, dass ich meine verbleibenden zwei Drittel klimaneutral gestalten kann?
Ja, die einfachste Antwort vom Status quo ausgehend ist tatsächlich mit Kompensationsprodukten. Also heute ist es schon möglich, über Zertifikate Tonnen CO2 auszugleichen. Das ist jetzt noch nichts, was jetzt gerade ganz besonders ist, sondern das passiert schon ganz lange. Warum das aber noch nicht tatsächlich vielleicht bei dir oder bei vielen anderen Kunden angekommen ist, weil die Barrieren, sich damit zu beschäftigen, die Intransparenz, die im Markt herrscht, vielleicht auch das Bewusstsein, für wie viel Tonnen bin ich eigentlich verantwortlich und wie einfach kann ich das denn oder wie auch nicht einfach kann ich das denn neutralisieren, die existiert einfach noch nicht. So, und ich glaube, dass jetzt in der Zukunft, und das sieht man auch auf dem Markt, immer mehr Player in diese Kerbe schlagen, auch zu sagen, pass auf, wir wissen, das ist gut. Und wir bieten einfache digitale Lösungen, um das im Prinzip möglich zu machen. Das ist der einfachste und erste Weg, sicherlich. Und wenn man aber da größer drüber nachdenkt, ist es aber auch vielleicht nur die zweitbeste Lösung. Weil, um ganz ehrlich zu sein, idealerweise ist es doch, dass man CO2 gar nicht erst produziert, also komplett vermeidet, oder das, wo man es produziert, noch stärker reduziert. Ja? Und ich glaube, das ist die Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen müssen. Nicht nur wir, sondern die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir, wenn ich mich auf die Kundenseite begebe, wir uns ganz stark damit beschäftigen müssen, jeder Einzelne von uns, was sind unsere bestehenden Verhaltensmuster, was sind unsere bestehenden Gewohnheiten und welche davon lassen sich vielleicht dahingehend optimieren, tatsächlich CO2 zu vermeiden oder zu reduzieren. Und ich sage nicht, dass wir heute mit Lichtblick alles schon da haben, um diese Reise perfekt zu gestalten. Wir sind aber diese Reise angetreten, wir haben die Vision klar formuliert und deine vorhergehende Frage war ja, was ist jetzt auch passiert? Wir krempeln im Prinzip Kommunikationselemente um. Wir haben unsere Website deutlich digitaler, attraktiver gemacht, das Corporate Design überarbeitet. Wir starten jetzt mit den verschiedensten Kampagnen, Marken- und Produktkampagnen, die seit dem Earth Overshoot Day gestartet sind, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Immer aber auch fair und klar transportierend. Also wir starten diese Reise. Wir wollen die Konsumenten befähigen, sozusagen mit uns diese Reise zu gestalten. Und das ist der Startpunkt.
Earth Overshoot Day, muss man vielleicht kurz mal erklären, das ist, glaube ich, der Moment, wo wir unser jährliches CO2-Budget verbraucht haben und das tun wir leider nicht erst am 15. Dezember, schon irgendwie deutlich eher so zur Mitte des Jahres hin.
Das ist genau richtig, ja.
Boah, habe ich das richtig verstanden. Ja. So, ihr habt, wir wollen gleich über den Marketing-Maschinenraum sehen. Ich bin trotzdem auch nochmal auf eurer Angebots- und Produktseite. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt auch so Produkte von wegen CO2 reduzieren als allerbeste Lösung, dass ihr auch so Transparenzmöglichkeiten habt, dass ich über eine Digitalisierung meines Stromverbrauchs mir auf meine App transparent zurückspielt. Das fand ich so mal spektakulär. Ich habe ja schon im Podcast mit Carsten Lackner gesagt, ich bin immer noch bei einem Hamburger, mehr oder weniger bei dem alten Stadttarif, obwohl das jetzt auch schon 4 Monate her ist, immer noch nicht gewechselt. Aber vielleicht schaffst du es ja jetzt, immer noch viel zu großen Stromverbrauch zu reduzieren, nicht nur durch die reine Kostensenkung, die vermutlich gar nicht der richtige Motivator ist, dann wirklich auch zu sparen, wenn es dann wieder billiger wird, sondern durch die Transparenzwertung des Verbrauches. Also ich sehe, okay, wie viel kostet das denn eigentlich, eine Packung Tiefkühlbrötchen im eigenen Backofen aufzuwärmen.
Ja.
Ist das etwas, was der Markt gut annimmt, diese Lösung? Ist denn das auch von den Barrieren für den Kunden, ist das schon ein Prozess, der so richtig Spaß macht?
Da möchte ich eigentlich ein bisschen differenzierend antworten. Das eine ist...
Es ist noch nicht so einfach. Aber das wäre ja jetzt auch nicht überraschend.
Nein, also erstmal glaube ich, wir bedienen sowohl B2B als auch B2C-Kunden. Ja? Und wir bieten dieses Produkt oder das, was du ansprichst, im Prinzip für beide Segmente an. Wir haben da ein sehr spannendes Produkt für den Geschäftskunden, insbesondere den Filialisten, der das sehr schön transparent machen kann, der mit einfachen Tools und mit einfachen Möglichkeiten Verbräuche sieht und auch Filialen vergleichen kann. Und das wird schon sehr, sehr gut angenommen. Vor allen Dingen, weil die Barrieren, diese Systeme zu installieren, dann verhältnismäßig regelmäßig in so einem Geschäftskundenbetrieb gering sind.
Klar.
Im Privatkundenbereich ist es ein bisschen anders. Mhm. Gar nicht, weil die Kunden das nicht wollen, sondern dass wie der Netzbetreiber, wie die Regularien es im Prinzip den Kunden und am Ende auch uns als Energieversorger oder handelndes Unternehmen es uns überhaupt die technische Infrastruktur bereitzustellen, damit der Kunde das dann kann. Mhm. Und ich glaube, da ist noch einiges zu tun, auch an vielleicht regulierenden Themen, um dann tatsächlich so jemanden wie Lichtblick zu ermöglichen, tatsächlich die Hardware bereitzustellen, um diese Transparenz zu gewährleisten. Mhm. Wenn man es jetzt binär betrachtet, dann würde ich jetzt sagen, ja, dieses Produkt ist draußen und es funktioniert auch. Mhm. Aber die User Experience, um dahin zu kommen, ist noch nicht so smooth, nicht so einfach, nicht so toll, wie sie sein müsste, um es wirklich jetzt vollends zu skalieren.
Ich kann es mir vorstellen, also alles, was in meinem Haushalt mit Zählern zu tun hat, ist mehr oder weniger ein Albtraum. Mhm. Und dazu gehört auch mein Stromzähler. Okay, gut. Die auf der Produktseite, ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, aber da kann sich auch jeder auf eurer schick neu designten Webseite selbst ein Bild machen. Und ich vermute mal, dass ihr, ihr seid ja auch vermutlich auch da nicht allein. Ne? Also deshalb, ihr müsst euch weiter im Wettbewerb um den umweltbewussten Kunden schlagen, ihn möglichst, ihn nicht nur gewinnen und auch binden. Aber vielleicht kannst du uns so einen Einblick geben, wie ihr im Marketingmaschinenraum aufgestellt seid und warum ihr diese Aufstellung gewählt habt, die ihr heute weiterentwickelt.
Ja. Ja, ich fange vielleicht mal klassisch organisatorisch an. Mhm. Wir haben heute im Marketing 3 Teams. Das erste ist das Brand-Team mit Markenstrategie, Kampagnenmanagement, Social Media, Marktforschung. Ja. Also Elemente, die da sehr klassisch dazugehören. Promotion-Themen gehören dazu. Das zweite Team ist unser Performance-Marketing. Da finde ich es total klasse, dass die Entscheidung wurde auch schon vor meiner Zeit getroffen, mit einem Inhouse-Ansatz da reingehen. Das heißt, unsere Idee, unsere Vision ist tatsächlich, möglichst viel bis irgendwann alles selber zu machen. Harter Transformationsprozess, weil wir auch das Online-Marketing und Performance-Marketing gerade kontinuierlich skalieren. Das heißt, wir suchen auch an der einen oder anderen Stelle noch Unterstützung. Kleiner Spoiler, wir haben tolle Vakanzen offen. Ja,
ja. Auf lichtblick.de/jobs findet man das alles.
Genau, /Karriere. Ja, genau, ja. Genau. Also das ist eine riesentolle Reise. Mhm. Und das dritte Team ist unser Creative Team. Auch da haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen unsere Creatives selber. Ja. Wir haben im Prinzip UX, UI bei uns. Wir haben Art und Text bei uns. Ein Creative Director an Bord. Und und versuchen einfach, das kann man da schon raushören, Geschwindigkeit, ja, gerade in diesen Zeiten geht über Perfektion. Das heißt nicht, dass wir nicht wirklich einen hohen Anspruch an unsere Arbeit haben, aber ich glaube, wir wollen schnell vorankommen, wollen schnell die Themen ausprobieren und testen und versuchen das in Summe mit einem eigenen Team, um auch die Erfahrung, die man sammelt, für die Folgejahre, ja, für die Folgekampagnen, für die Folgethemen im Prinzip zu nutzen. Mhm. So, und das ist auch für mich ganz persönlich eine total spannende Reise, weil in der Form, ja, sowohl mit der kompletten Inhouse-Agentur, wenn man so möchte, als auch mit dem kompletten Performance-Marketing, wo wir alles selber machen, in der Form hatte ich das in meinen vergangenen Stationen auch noch nicht. Und das ist unfassbar spannend. Ja, unfassbar spannend. Und ich glaube, sowieso im Marketing gilt ja das lebenslange Lernen wahrscheinlich stärker als in jeder anderen Branche oder in jeder anderen Disziplin. Und das merke ich auch gerade bei mir. Ich werde unheimlich gefordert und das macht unheimlich viel Spaß.
Du hast schon ein paar Antworten gegeben auf meine Frage nach dem Warum. Das, was ich rausgehört habe, ist Geschwindigkeit. Gibt es noch weitere Gründe, diesen Inhouse-Ansatz zu wählen, neben Geschwindigkeit?
Naja, am Ende ist es natürlich schon auch immer eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Mhm. Ja, sicherlich ist der Aufbau solch eines Teams, solch einer Struktur auch nicht ganz günstig, ne? Ja. Weil man sich am Anfang auch sicherlich mit der einen oder anderen externen Unterstützung helfen muss. Aber grundsätzlich ist dann schon die Idee, effizienter zu sein, als wenn wir uns für jedes Thema Agenturen holen. Ja. Und dann ist natürlich auch die crossfunktionale Arbeit, also Geschwindigkeit und Effizienz, mündet vielleicht auch in Unterstützung der crossfunktionalen Arbeit, wie wir dann auch am Ende bessere Leistung liefern. Ne? Mhm.
Du hast gesagt, also du hast auch Kreation in-house, das ist ja eher selten. Also viele also wenn Inhouse, dann fangen die meisten erstmal so diese ganzen regelbasierten, performance-lastigen Kanäle in zu Hause und dann vielleicht weniger. Bei Brand ist ja wegen der engen, also auch bei Brand Media und durch die Nähe zur Kreation, das ist schon häufiger nicht wirklich drin, sondern so aus Hybrid-Modellen. Ich hätte es auch erwartet, dass so das Thema der Erfolgsmessung und der Steuerung, also alles, was so in BI Analytics reingeht, dass das auch ein Vorteil sein könnte, diese Prozesse eher in zu haben als draußen.
Absolut. Ich meine, hast du natürlich total recht. Ja, ich meine, am Ende ist das natürlich, führt das alles zusammen, die Arbeit zu verbessern, Erfahrungen und Kompetenzen bei sich zu lassen, auch so eine Organisation auch klar zu machen, welche Erwartungshaltung wir auch an digitales Marketing haben, an Data-Driven, ne? Wenn man immer die großen Bullshit-Bingo-Wörter hier rausholt.
Ganz dann, großen Buzzwords.
Genau, ja. dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich eine Agentur steuere und dann vorgefertigt 2-3 Charts bekomme, die ich dann irgendwo präsentiere, oder ob ich die tatsächlich in Analytics oder ins Power BI eintauchen muss, die Sachen analysieren muss. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr spannendes Modell ist. Mir ist auch klar, vielleicht nicht für jede Company, nicht für jede Größe, nicht für jedes Setup immer gleich gut geeignet. Ich glaube, das passt aber für Lichtblick, für die Situation, in der wir stecken, wo wir ganz viel ausprobieren wollen, wo wir ganz schnell lernen wollen, wo wir halt auch die richtigen Formeln für uns identifizieren wollen, in welchen Regionen, in welchen Märkten, mit welchen Zielgruppen unsere Aktion wie ankommen. Ich glaube, das ist genau das Mittel der Wahl. Ja. Und es wird total spannend sein, was dann genau so aufgeht, wo wir vielleicht nochmal auch shiften, wo wir schauen, okay, bei den und den Punkten hat super funktioniert und bei den anderen haben wir uns mehr erwartet. Auch das ist ja möglich. Ja? Mhm. Ich glaube, dass aber jetzt mal die klare Umkehr von dem, wo Lichtblick auch herkommt, auf jeden Fall sehr, sehr deutlich ist. Und ich glaube, das tut uns gerade sehr gut.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade, ihr seid ja mit jetzt nicht nur in eurer speziellen Positionierung innerhalb des Energieversorgermarktes, sondern Energieversorger an sich stehen ja in einem brutalen Wettbewerb zueinander. Ne? Ihr habt ja aus meiner Sicht habt ihr ja aus so einer Marketingperspektive ganz viele Herausforderungen, die manche nicht haben. Also ich fange mal an, was mir so spontan einfällt. Also erstens, ich glaube, mit oder ohne diese Verantwortungspositionierung, es ist ja doch mehr oder weniger ein Low-Interest-Produkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich morgens aufwache und sage, boah, heute habe ich richtig Lust, meinen Strom- oder Gasversorger irgendwie zu wechseln. Das machst du ja vermutlich eher, weil du es musst, aber nicht, weil du es willst. Das andere ist, es ist ein Produkt, was super schwer vergleichbar ist, ne? Weil die meisten sind ja doch irgendwie so sagen, du bist grün oder nicht grün und du hast dann neben den Produktarten vielleicht noch Tarife und ein paar Konditionen fertig. Dann hast du nicht den direkten Kundenzugang in allen Situationen, sondern du hast eine große Bedeutung von Plattformen, die jeder Vergleicher, also von der Suchmaschine angefangen, über alle Spielarten dazwischen hast du Vergleicher, die das Spiel ja auch nicht, also die toll für den Kunden, sie schaffen auf der einen Seite Transparenz, aber wiederum herausfordernd den Advertiser, weil sie im Grunde die Kundengewinnung nur durch sagen wir mal, weitere Arbitrageure oder so mal Zwischenstufen irgendwie nur machen können. Das heißt, ihr müsst besonders gut rechnen können. Also aktivieren, steuern und dann wirklich auch konvertieren, ist super herausfordernd. Vermutlich verträgt so eine Rahmenbedingung auch nur ein sehr effizientes Setup. Ne? Also auch das hier, ich will jetzt nicht dauernd auf deinen Wettbewerber, potenziellen Wettbewerber EnBW irgendwie verweisen, aber Carsten hat ja auch von einem sehr stark Inhouse-Ansatz gesprochen. Mhm. Ne? Jetzt, du hast ja auch, kennst ja auch andere Industrien. Du warst sehr lange im Direktbankbereich, den wir ja auch beide ganz gut kennen, glaube ich.
Ja.
Da siehst du, da hätte ich gesagt, gibt es auch Gemeinsamkeiten, ne? Auch das Banking hat ja durchaus auch manchmal Herausforderungen, dass die Produkte nicht immer richtig leicht zu differenzieren sind. Das ist auch in vielen Punkten, das ist echt ein Low-Interest-Produkt. Die meisten Leute sind nicht leidenschaftlich bei ihrem Depot oder im Girokonto. Siehst du da Parallelen zwischen Banking und Energieversorger?
Auf jeden Fall. Und die meisten hast du im Prinzip auch schon genannt. Also wir sprechen erstmal über ein Low-Interest-Produkt. Das muss man dann schon so sagen. Mhm. Ja. Ich meine, jeder von uns hat einen Stromvertrag und jeder von uns hat mindestens ein Konto und eine Kreditkarte, meistens auch mehrere. Mhm. Und natürlich gibt es Unterschiede, gar keine Frage. Aber wenn man die Kernfunktionalitäten und die Kernmerkmale sich mal vor Augen führt, dann kommt am Ende aus der Steckdose erstmal für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, Strom raus, der mein Radio anmacht, ja, oder der die Mikrowelle befeuert oder was auch immer. Ja. Und von daher sind es dann, wenn man eine Ebene tiefer eintauchen würde, und das ist natürlich für uns dann auch relevant, erklärungsbedürftige Ansätze, die bei einem Low-Interest-Produkt dann natürlich erstmal schwer sind, sozusagen zu vermitteln. Ich glaube, was ganz offensichtlich ist, wir haben natürlich beides mal eine Art Dauerschuldverhältnis. Man startet im Prinzip in einen Vertrag, der dann auch sozusagen Open-End läuft, ja, der sich nach und nach immer verlängert. Beim Bankprodukt ist es natürlich so, das kostet meistens nichts. Ja, das heißt im Prinzip, ob ich da nun kündige oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Mhm. Das sieht ein bisschen anders aus
bei einem Stromvertrag.
Genau. Ja. Ja. Und da ist vielleicht, du hast nach Gemeinsamkeiten gefragt, aber ich glaube, diesen Unterschied kann man schon herausstellen. Ich glaube, da gibt es diesen Vorteil tatsächlich im Energiesektor, dass man, wenn man einen Kunden gewonnen hat, tatsächlich schon einen sehr relevanten Erlösstrom generiert, ja, mit dem Grundpreis und Arbeitspreis. Mhm. Das ist ja im Banking nicht unbedingt so. Mhm. Wenn erstmal alles kostenlos ist, ist es relevant zu schauen, was für ein Verhalten legt der Konsument, der Kunde an den Tag. Wie aktiviere ich den kontinuierlich? Wie kriege ich den vielleicht auch sehr gut cross- und upgesellt? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Cross- und Upselling im Energiebereich keine Rolle spielt, aber die Startvoraussetzung für den Customer Lifetime Value ist natürlich in beiden Industrien schon ein bisschen unterschiedlich.
Ja, stimmt. Das ist ja auch stimmt, ein guter Punkt. Beim euren Strom muss ich immer ganz abnehmen. Ich kann nicht sagen, so wie beim Banking, da kann ich sagen, nee, das Depot mache ich bei dem, das Girokonto mache ich bei jedem und Auslandsüberweisung mache ich auch mit dem Spezialanbieter. Mhm. Das ist natürlich für die Marge nochmal, da kann sich, also im Banking kann der Kunde so aus seiner Perspektive Cherrypicking machen, was natürlich doof ist für den Kundenwert aus Sicht der Bank und auch allein für die Produktmarge natürlich auch nochmal doof. Ja. Ich kann der Strom für den Kühlschrank ist genau der gleiche wie für den Fernseher, wie für den Toaster. Ne?
Ja, ich meine, klar, das ist so vielleicht ein Punkt, der auch sehr offensichtlich ist. Wir sprechen von riesengroßen Wettbewerb. Mhm. Ja, wir sprechen von natürlich dann auch hohen Preisen, was die Cost per Order angeht am Ende auch dann sehr relevanten Playern, wie du vorhin angesprochen hast, die Vergleichsportale, ja, und da seine Nische zu finden, seine Differenzierung zu finden und auch beim Endkonsumenten anzukommen, ist in beiden Branchen schon eine Aufgabe und ja, da braucht man Kreativität und auch Mut, glaube ich, ja, das mittel- und langfristig gut zu gestalten.
Mhm. Ihr habt ja das sieht man auch in eurer Kampagne, dass ihr also mal aus dieser, klar, das ist euer Alleinstellungsmerkmal, ne? Ihr sprecht Menschen an, die ein ökologisches Verantwortungsbewusstsein haben und bietet denen Lösungen an. Die darüber hinaus habt ihr jetzt so eine Art, eher durchs Produktportfolio, so eine Art Line-Extension, ne? Dass ihr sagt, okay, ihr bietet jetzt nicht nur eine singuläre Lösung für Strom und Gas und Mobilität machen ja auch so ein paar, ne? Also für diejenigen, die sich eine eigene Ladesäule irgendwie leisten können. Ja. Das sind ja vermutlich jetzt auch keine Hunderttausende pro Monat, ne? Aber durch das CO2-neutrale Leben oder das Versprechen, CO2-neutral leben zu können, bietet ihr ein viel größeres Leistungsportfolio an, als das früher der Fall war. In eurer Kampagne, die ich jetzt so gesehen habe, so dieses neue Normal,
das neue Normal,
wie ihr es nennt, geht ja so sehr stark auch so auf so eine andere, so fast ein anderes Lebensgefühl. So hätte ich das übersetzt. Ja. Das muss man ja auch, das ist ja auch, stelle ich mir so aus so Performance-Gesichtspunkten, das muss man auch erstmal vorfinanzieren können. Ne? Das ist ja vermutlich ist das nicht eine Kampagne, die so sein CLV zu Kundenakquisitionskosten Gleichgewicht innerhalb von wenigen Wochen irgendwie wieder eingespielt haben kann, oder?
Ja, also die Kampagne, die gerade draußen ist, die ist natürlich momentan sehr, sehr markenlastig. Ja? Das heißt, wir wissen dann schon, was leistet die konkrete Kampagne gerade, an welcher Phase des Funnels, wenn man das mal so beschreiben möchte. Und gucken uns natürlich täglich an, wie entwickelt sich Traffic, wie entwickelt sich Conversion Rate. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir fangen halt auch gerade erst an. Das heißt, wir überlegen uns schon, wie bauen wir jetzt die Audiences auf. Wir haben ja nochmal die Zielgruppenfrage beantwortet für uns, darauf auf Basis dessen die Segmente gebaut. Wie bauen wir jetzt die Audiences auf und wie werden die jetzt in den folgenden Monaten kontinuierlich auch mit dann deutlich Produkt- und vertriebslastigeren Kommunikation halt auch bespielt. Ja, das heißt, wir sind am Anfang.
Ist das auch eine Antwort oder ein Teil einer Antwort auf diese Dominanz der Vergleicher? Also mehr ins Branding ranzugehen, weil ich stelle mir vor, wenn du, also so wie ich die Märkte kenne, die eine hohe Bedeutung von Vergleichern, wo du sagst, okay, da kannst du im Grunde, wenn du ein gewisses Volumen halten oder gar weiterentwickeln willst, kannst du im Grunde nur gewinnen, wenn du auf Marge verzichtest. Das ist ja eine brutale Logik eigentlich. Nun, das ist vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie ein Reiseanbieter bin, ein Baufinanzierer oder ein Mobilfunker oder ein Energieversorger. Das heißt, bei Low-Interest-Produkten, die keinen weiteren Mehrwert über die eigentlichen Produkteigenschaften irgendwie liefern können, kann ich dann praktisch nur durch Margenverzicht noch Volumen generieren. Das ist ja ein endliches Spiel. Oder ich habe einen fast ethischen Ansatz und sage, okay, ich bringe hier noch einen Mehrwert rein, der ist nicht nur gleich quantifizierbar. Also, weil er sich auch dieser reinen Preislogik entzieht. Oder sagst du, nee, das ist eigentlich gar nicht unser Thema, wir wollen uns einfach nur repositionieren und damit den Funnel wieder von oben befüllen.
Also vielleicht, um das klar zu sagen, wir spielen jetzt die Kampagne nicht, um uns irgendwie gegenüber den Vergleichsportalen zu positionieren. Aber vielleicht grundsätzlich, natürlich ist man bei den Vergleichsportalen immer im Trade-off zwischen Klasse und Masse. Ja, also ich glaube, wenn man eine gewisse Skala, eine gewisse Größe hat und will auch weiter wachsen, ist es schon schwer, in den heutigen Zeiten komplett das ohne die Vergleichsportale zu machen, das muss man wissen. Gleichwohl man sicherlich andere Modelle fahren muss, auch was die Margen angeht. Und ich glaube, das muss man genauso gut, vielleicht sogar noch besser managen als vielleicht einen anderen Kanal. Ich glaube, das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, grundsätzlich würde ich natürlich total bejahen, dass eine starke Marke mit einer eigenen Identität da durchaus helfen kann, ja, vielleicht wenn man nicht unbedingt auf Platz 1 und Platz 2 ist oder so, trotzdem sozusagen die Kunden in seine Richtung zu locken, weil es ist ja ganz klar, wenn es jetzt bei uns nur um Preis gehen würde, ja, wenn wir jetzt, unser Ziel wäre jetzt die Preisführerschaft, dann würden wir vielleicht auch einen anderen Ansatz fahren. Ja, wir versuchen natürlich, wettbewerbs- und attraktive Preise zu formulieren. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber ich glaube, was damit auch klar werden soll innerhalb der Kampagne, dass wir halt gleichgesinnte Menschen, Kunden suchen, die gleichen Werte vertreten wie wir halt auch. Ja. Und das Tolle ist, dass wir da mittlerweile halt eine deutlich größere und breitere Masse ansprechen als vielleicht noch vor 10 Jahren.
Ja, das leuchtet mir total ein, finde ich super klar beschrieben. Also Portale, sondern die Plattformökonomie ist sicherlich an sich auch mal nicht nur für euch eine der größten Herausforderungen für jeden, der Kunden gewinnen und Kunden binden möchte, der Gegenwart. Welche weiteren Herausforderungen so siehst du denn noch, vielleicht nicht nur euch für Engeren, sondern auch so für Marketeers, die auf so einem hohen Entwicklungsniveau wie du arbeiten darf oder vielleicht auch muss. Welche weiteren Herausforderungen siehst du denn so auf dich zukommen in den nächsten Jahren vielleicht?
Also Herausforderungen heißen ja nicht, dass sie unlösbar sind. Das ist ja das Gute. Ich glaube, was wir jetzt gemeinsam sicherlich die nächsten Monate, vielleicht auch nächsten Jahre uns schon auch erarbeiten müssen, ist, wie halten wir auch digitales Marketing mit dem Tracking weiter relevant. Ja, also Stichwort iOS 14, was die Hardwarehersteller tatsächlich in Zukunft noch tun, um tatsächlich Privatsphäre, Datenschutz noch stärker in den Vordergrund zu rücken, was ja per se erstmal gut ist. Wir wollen natürlich auch als Advertiser die Chancen innerhalb der Regulierungen nutzen, um Zielgruppen effizient anzusprechen. Das heißt, das müssen wir sicherlich eng begleiten und für weitere Lösungen oder weitere Lösungen finden. Da bin ich aber sehr positiv, aber es ist, denke ich, definitiv ein Thema. Mhm. Wenn man es vielleicht ein bisschen abstrakter formuliert oder ein weiteres Thema nimmt, das man abstrakter formuliert, dann glaube ich, dass weiterhin die Lautstärke um uns herum bei unseren Kunden zunimmt. Und man, glaube ich, und nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Kanäle fragmentieren immer weiter. Das heißt, die Herausforderungen für Organisationen bleiben einfach bestehen, effizient zu kommunizieren, auch Botschaften zu formulieren, die kreativ und exzellent sind, ja, um auch wirklich eine starke Marke aufbauen zu können. So, also im Sinne von Präsenz und Prägnanz, ja, beides gehört dazu, um durchzudringen. Und das war in der Vergangenheit immer ein Thema, ist heute ein Thema. Und je dominanter dann auch die großen Plattformen werden, desto schwieriger wird es, weil desto teurer wird es, im Prinzip diesen Traffic dann auch im Paid-Ansatz einzukaufen. Mhm. Von daher gehört dann wiederum eine Menge Mut dazu, auch ja, diese Prägnanz nach außen auch nicht nur innerhalb so eines Spots irgendwo darzustellen, sondern auch vollends zu leben. Das heißt, ich glaube, die Positionierung und die Haltung, die man mitbringen muss, um sich zu positionieren, muss auch getragen werden können von unserem Unternehmen. Und nun habe ich ja in der Vergangenheit immer mal auch für Unternehmen gearbeitet, die in einem Konzernverbund waren. Mhm. Das kann da schon deutlich schwieriger sein, bei uns gerade.
Also jetzt kenne ich deine holländischen Gesellschafter noch nicht so, aber die holländischen Gesellschafter, die ich so kenne, die sind eher, sagen wir mal, risikofreundlicher oder offener als vielleicht zu pauschal, ne? Aber das kenne ich also auch nur gerade mal eine Handvoll. Aber das ist ja mal grundsätzlich erst eine Chance, ne? Wenn du als Jäger rausgehst, der Marktanteil gewinnen möchte, ist nochmal eine andere Chance, als wenn du irgendwie vielleicht so ein teilsaturierten Konzern hast, der sagt, boah, ich bin vollkommen risikoavers und ich verzichte lieber auf Effizienz oder diese Durchdringungsmöglichkeit, die ich so habe.
Ja.
So, wir sprachen vorhin über Branding. Ich weiß jetzt gar nicht, die Kampagnen, die ich gesehen habe, die habe ich natürlich alle jetzt nur digital gesehen. Mhm. Macht ihr auch analog, also macht ihr auch TV oder Print?
Ja, wir machen in der Tat auch analoge Werbung, fokussieren uns dabei momentan auf unsere Heimatstation hier in Hamburg, sind out of home unterwegs. Auch da haben wir zwei Ansätze, das heißt, auf der einen Seite kennen wir hier auch unsere Zielgruppe und die großen Affinitäten für unsere Marke. Auf der anderen Seite ist das jetzt im Prinzip auch unser Testmarkt, wenn man mal so möchte. Wir schauen uns halt auch genau an, welcher Kanal in welcher Region wie funktioniert, um für uns selber halt unser Modell aufzubauen, wie wir dann kontinuierlich ausrollen. Mhm. So, und deswegen starten wir jetzt Out of Home oder haben auch gestartet hier in Hamburg und weiten das aber fairerweise dann auch ab Mitte September weiter aus. Mhm. Einerseits Out of Home, aber dann auch noch in TV-Kanäle.
Okay. So, aber ihr kommt nicht von einem hohen TV-Spending-Niveau in der Vergangenheit. Also was ich sagen will, du leidest jetzt nicht drunter, dass TV wirklich in Zukunft vielleicht mal einen Reichweitenverlust weiterhin haben wird.
Nein. Also das auf keinen Fall. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass sich auch die Rolle des Marketings innerhalb von Lichtblick so stark verändert hat, dass in der Vergangenheit, also zumindest sind das die Stimmen, die ich immer wieder höre, war es mehr eine verkaufsunterstützende, Werbematerial erstellende Funktion. Okay. Und das dreht sich natürlich gerade immens so. Und deswegen brauchen wir nicht zu sehr auf die Vergangenheit zu gucken, sondern schauen tatsächlich, mit welcher Idee und mit welcher Logik bauen wir jetzt Modelle und wie lernen wir aus diesen, um dann halt die nächste Stufe zu erklimmen.
Ja.
Und in diesem Zusammenhang bin ich total happy, überhaupt die Chance dann zu bekommen, Kanäle in den verschiedensten Güteklassen auszutesten. Mhm. Und dazu gehören dann auch analoge Kanäle. Mhm. Und wir werden da nicht Monate warten, bis wir die Erkenntnisse ziehen, sondern versuchen so schnell wie möglich zu gucken, was sind die Effekte, was nehmen wir mit, weiten wir es weiter aus, stellen wir was ein, pausieren wir was. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, für uns alle bei Lichtblick gerade unfassbar spannend.
Ja, das ist eine tolle Rahmenbedingung, ne? Wenn man also die Möglichkeit hat, wirklich so bottom-up aufzubauen.
Ja.
Eduard, wie hältst du dein Wissen frisch? Du hast ja diverse Erfahrungen. Du kennst die Media Publishing Seite auch aus einer Marketing Perspektive. Du kennst dich in dem wirklich sehr sehr effizient organisierten Direktbanking Bereich aus, der also auch an sich Riesenherausforderungen hat, Wettbewerb, also alles schon gesagt. und hast jetzt wieder eine weitere Herausforderung seit diesem Sommer in einem neuen Geschäftsfeld. Ich weiß, dass du ein sehr neugieriger Mensch bist, aber über das, was ich so hinaus, was ich so mitkriege, wie hältst du dein Wissen frisch?
Du hast mir, das ist eigentlich schade, dass du den Begriff gerade verwendet hast.
Was weil, Neugierde?
Neugierde, weil ja. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt nicht das Tool, aber es ist der Treiber.
Ja.
Ich glaube, ich bin einfach jemand aus meiner Persönlichkeit heraus, der A, auf Menschen zugeht, auch kein Problem damit hat, etwas zu formulieren, wenn ich etwas nicht weiß, ja. Und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele nette Menschen und Kollegen immer auch bereitwillig Wissen teilen. Und ich glaube, dieser Trieb, ja, sich nach neue Sachen anzueignen, weiterzukommen, ja, diese Sachen auch für sich zu nutzen, der hält mich im Wesentlichen frisch und der schafft es auch dann, mich neuen Themen näher zu bringen. Mhm. Und mit welchen Tools ich das dann mache, die variieren natürlich. Also im letzten Jahr und in den Jahren davor waren es natürlich auch Events oder kleine Veranstaltungen. Natürlich sind es dann auch so Formate wie Podcast. Ja, ich kann, glaube ich, sehr, sehr guten Gewissens sagen, dass ich ein absoluter Podcast-Junkie bin. Ja. Ich höre so gut wie überhaupt keine Musik mehr im Auto, sondern irgendwann, wenn ich unterwegs bin, höre ich Podcast-Formate. Mhm. Aber auch YouTube oder natürlich auch dann Print- oder Online-Publishing-Angebote. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist sehr, sehr case-bezogen ist. Ne? Das heißt, wenn ich etwas entdecke, wo ich sage, okay, ey, krass, kenne ich mich noch nicht so gut aus, interessiert mich super, dann grab ich mich einfach ein. Mhm. So, und das macht einfach unfassbar Spaß und das habe ich ehrlicherweise nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten. Und ich glaube, das ist so der Treiber, wie ich das dann schaffe.
Super. Das klingt total plausibel. Fehlen dir eigentlich die ganzen Konferenzen jetzt? Du Spaß hast, also ich unterstelle mal, dass du, sagen wir mal, jetzt auch die Mexiko in diesem Jahr in jeder Form auslässt. Inwiefern fehlen dir die Events, die wir noch letztes Jahr ganz gut nutzen konnten?
Also ich habe in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, stark ausgesiebt, was so Veranstaltungen angeht. Aber diejenigen, die ich immer gern besucht habe, die fehlen mir schon, muss ich einfach sagen, weil das dann einfach Impulsgeber sind, sich wieder neuen Themen zu widmen. Ja? Und das kommt schon auch über andere Kanäle gerade. Aber klar, wenn man die tollen Events besuchen darf, ja, und da mit tollen Menschen sprechen darf, wenn man tolle Vorträge hört, dann ist das ein ganz wichtiger Bestandteil auch unserer Disziplin. Und das fehlt mir schon, kann ich schon sagen, ja.
Hoffen wir, dass dieser Zustand nicht mehr lange anhält und wir uns bald wieder auch im größeren Rahmen austauschen können.
Ja, das würde mich sehr freuen.
In der wirklichen Welt. Großartig. Lieber Eduard, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und als kleines Dankeschön jetzt hier von meiner Seite nochmal der Hinweis lichtblick.de/Karriere. Gerade nochmal drauf geguckt. Jede Menge spannende Jobs. Nicht nur, aber vor allen Dingen aus meiner Sicht auch im Marketing.
Korrekt.
Ihr sitzt hier auch richtig zentral in Hamburg. Ne?
Genau, St. Pauli. Ja, ja. Zirkusweg. Ganz spannende Location und macht wirklich Spaß.
Großartig. So, das war der Werbeblock. Jetzt verhandeln wir noch, wie ich meine 50.000 Kilowattstunden ökologisch CO2-neutral absichern kann. Und Eduard, ganz herzlichen Dank dir und deinem Unternehmen. Viel, viel Erfolg in diesem spannenden Wettbewerbsumfeld und danke für deine Zeit.
Vielen Dank, lieber Erik. Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.